Es vergeht ja kaum ein Montag, dass wir über Wahlen reden. Also ich habe das Gefühl, dass in Deutschland ständig gewählt wird. Haben Sie auch das Gefühl, Herr Lochthofen?
Nein, man hat uns ja überrascht. Eigentlich war das ja ein wahlfreies Jahr. Also Sie hätten sich ganz beruhigt immer hinsetzen können am Sonntagabend und Tatort schauen. Aber dadurch, dass da ein bisschen durcheinander geraten ist, einiges in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, haben wir plötzlich drei Wahlen hinterher und damit ist es richtig spannend geworden.
Das war spannend, obwohl manche gesagt haben, wird überhaupt nicht spannend, ist klar, was wird. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass in Deutschland relativ viel gewählt wird. Das ist ja Oberbürgermeisterwahlen, Kreistagswahlen, wir haben Landtagswahlen. Gut, dieses Jahr ist es nicht ganz so schlimm, aber eigentlich ist doch immer Wahl.
Das ist ein Punkt, den man in einem föderalen Staat immer hat, das ist gar keine Frage. Deswegen gibt es ja auch immer wieder so Ideen, das zu reformieren, zu sagen, wir machen zweimal in der Wahlperiode des Bundestages Landtagswahlen, also geschlossen im Paket alle zusammen. Aber da gibt es natürlich Geschrei sofort. Ist der Trend gut in Berlin, dann freuen sich diejenigen, die gewinnen dann. Ist das schlecht, dann wollen sie auf keinen Fall parallel zu Berlin was machen. Das heißt also, das ist eben sehr, sehr, sage ich mal, defizit. Und ich glaube, da wird man auch keinen gemeinsamen Nenner finden. Nun das mit der Kommunalwahl in Erfurt, ich glaube, das regt uns hier ein bisschen auf oder interessiert uns, aber die große, weite Welt ja nicht.
Mhm. Gehen wir mal in ein kleines Bundesland, 300.000 Einwohner, das ist ja wirklich, also sollte eigentlich gar nicht die Rolle spielen, trotzdem war die Aufmerksamkeit groß.
Also über eine Million sind sie schon noch.
Sind sie noch, ja?
Ja. Die Saarländer vermehren sich auch noch ein bisschen.
Ja, okay.
Aber sie sind deutlich kleiner als Thüringen, das ist immerhin schon was Bemerkenswertes.
Ja. Da war ja unglaublich. Reden wir mal über das bitterste Kapitel, die FDP von 9,2 auf 1,23. Also das hat es ja, glaube ich, noch nicht gegeben in der bundesdeutschen Geschichte, oder?
Nein, wir haben natürlich eine ganz neue Situation bei den Wählern. Die sind nicht mehr ganz so festgelegt, gebunden. Und wenn da ein paar Fehler gemacht werden, also eine Partei zweimal falsch abbiegt, dann landet sie halt in diesem Nirvana. Und wenn Sie die Jünglein sehen, die da Politik für die FDP machen wollen, überzeugend ist das nicht. Denken Sie doch mal, was da für Leute, Lambsdorff, Genscher, das waren ja richtig gestandene Mannsbilder, mit der Erfahrung im Gesicht geschnitten, mit Falten, mit allem drum und dran. Das passt auch gar nicht zu der Überzeugung, dass man Ahnung hat von Wirtschaft, von anderen Dingen. Also ich glaube, da hat man sich einfach verrannt bei der FDP und die Gefahr ist groß, dass man sich ganz auflöst.
Die Grünen mussten zittern, haben es aber doch irgendwie geschafft und der Überraschungserfolg selbst kaum erwartet von den Piraten. Das sind ja Zahlen, 7,5, also fast 8% aus dem Stand. Das ist ja auch unglaublich, oder?
Ja, wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Die Piraten sind ein spannendes Phänomen. Ich würde mal sagen, ich würde es noch nicht im Bereich der Parteien ansiedeln. Wir haben zunehmend, wenn Sie sehen, wer sie wählt, junge Männer, die sonst gar nicht wählen gehen, also doch so ein bisschen Spaß bei der ganzen Sache. Ich glaube, das ist so die Fortsetzung der Eventkultur, wie wir sie vielleicht bei einem Papstbesuch in Erfurt haben, wo ja auch zehntausende Menschen hingehen, die ja sicherlich mit der katholischen Kirche nicht viel am Hut haben oder mit dem Papst auch, zum Teil ihn sehr kritisch sehen, aber es ist ein Ereignis, man geht dahin, man macht das mit, man kann hinterher mitreden. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl bei den Piraten auch. Wir werden sehen, wenn sie mal 5 Jährchen überall mal gesessen haben, was da für kleine Querelen kommen, wie unsexy das ist, da irgendwelche Vorlagen für das Parlament zu lesen. Ob dann tatsächlich ein paar Leute sich rauskristallisieren, darauf kommt es ja dann am Ende an. Diese Spaßgeschichte ja und aber auch mit Ernst verbinden können und das repräsentieren. Das müssen wir sehen. Im Augenblick kennst du ja gar keine Person von denen und alle, die man so nett fand und interessant fand in Berlin, plötzlich waren die zurückgeblieben.
Trotzdem zeigt das ja ein riesiges Protestpotenzial von Menschen, die vorher nicht wussten, was sie wählen oder gar nicht zur Wahl gegangen sind. Das ist enorm, das Potenzial, oder?
Ja, Protest würde ich nicht gleich sagen. Protest ist noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, da mischt sich einfach so ein Lebensgefühl, da kann man mal den einen auswischen, ja, aber auch gleichzeitig sagen, ja, wir sind anders, wir machen das nicht mit, das Etablierte gefällt uns nicht. Das ist in einer Generation weit verbreitet, die zwar alle Segnungen dieser Gesellschaft gerne mitnimmt, das heißt, man lebt ja auch als Internetaffiner, wenn man das als Kern der Partei nimmt, ja, in einem sehr wohlhabenden, gut organisierten Staat. Das Ganze muss ja gemacht werden. Aber da muss man sich nicht zu sehr in die Tiefe begeben. Also man kann auch Spaß dabei haben. Mhm. Also man muss schauen, interessant an der ganzen Geschichte ist ja, dass im Saarland praktisch links, und die Piraten sind letztlich mehr links als rechts, links von der CDU eigentlich eine absolute Mehrheit da ist, fast eine Zweidrittelmehrheit da ist. Und die kann sich untereinander nicht einig werden. Das ist ja auch interessant.
Ein bisschen wie in Thüringen. Sie unterstellen den Piratenwählern, dass das alles Hedonisten sind?
Nein, ich würde sagen, auch Hedonisten ist ein so großes Wort. Das ist einfach erstmal ein Lebensgefühl, was sich da Bahn schlägt. Also sagen Sie, wir haben mal, wo wir jung waren, Rock'n'Roll und lange Haare und ein paar Jeans aus dem Westen waren ja schon, sagen wir, Protest. Das ist heutzutage nicht mehr zu machen. Es gibt den Westen nicht mehr und du hast keine Oma mehr, die was schickt. Das heißt, es hat sich alles so verschoben und das ist ein anderes Lebensgefühl, als es vielleicht die 65-Jährigen haben. Wenn Sie schauen, bei dem Piraten gibt es 2% Wähler, die älter als 60 sind. Also da ist schon irgendetwas in eine andere Richtung gelaufen. Ob das aber Bestand hat, ob das zerfällt. Wir haben ja auch immer wieder Protestparteien gehabt, im klassischen Sinne die Schill-Partei oder so, die dann einfach wieder in sich zusammengeklappt sind, weil einfach die Leute, die vorne dran waren, nichts tauchten. Davon wird vieles abhängen, ob man richtige Personen zusammenkriegt, die das auch repräsentieren und dieses Lebensgefühl verkörpern.
Das wird ein Prozess, der nochmal interessant wird und wird wahrscheinlich unsere Parteienlandschaft durcheinanderwirbeln. Die FDP wird möglicherweise dann nicht mehr so die Rolle spielen. Das war auch eigentlich nicht abzusehen, dass mal so eine gestandene
Liberale... Ja, man wundert sich, es gibt ja nicht mal einen Mitleidseffekt. Das heißt also, irgendwie haben die jungen Leute, die sich da ständig bekriegen und alle smart sind und alle karriereorientiert sind, ist ja für die FDP nicht ganz falsch. Ist wahrscheinlich, die haben überhaupt niemanden mehr. Also ich sage mal, wer ein solider Zahnarzt in Deutschland hat vielleicht früher die FDP gewählt. Ne, wen soll er dann davon wählen? Ich meine, das ist wirklich sehr fragwürdig. Übrigens, der Guido Westerwelle gewinnt langsam Statur, an dem er nicht mehr parteipolitisch auftreten muss. Also als Außenminister wird er ja zunehmend wahrgenommen sogar.
Reden wir mal über Thüringen, das Saarland, das hat jetzt sozusagen den Reigen eröffnet. Wir haben dann eine NRW-Wahlen, das wird auch nochmal spannend. In Thüringen ist ja außer die OB-Wahlen nicht allzu viel los, aber Herr Köckert macht wieder von sich reden, ein Mann, der eigentlich aus der Politik raus, dass der jetzt geheime Akten hortet, das ist ja schon wirklich ein Skandal für Thüringen, aber ein kleiner.
Ja, aber das zeigt einfach, wie zufällig Politiker auch in ihre Ämter kommen. Ich meine, man muss ja bedenken, der Innenminister ist ja derjenige, der zuständig ist, normalerweise das, was er früher gemacht hat, für Recht und Ordnung und für die Durchsetzung des Rechts. Das ist eigentlich mit der Verfassungsminister. Also das heißt, der garantiert, dass die Rechte der Bürger gewahrt werden. Und wenn der selbst wie ein Kleptomane da Akten zusammenpackt und mitnimmt, in der Hoffnung möglicherweise nicht nur im Rentenalter ein bisschen drin blättern zu können, sondern vielleicht daraus noch irgendwelchen Nutzen zu ziehen. Und da ist er ja in der Wirtschaft nicht immer ganz ohne Diskussion unterwegs gewesen. Also das ist schon bemerkenswert. Ich habe fast das Gefühl, wenn ich das jetzt so richtig sehe, dass die ganze Aktion, die Durchsuchung in seinem Haus, nicht der Wirtschaftsgeschichte galt, also seinen geschäftlichen Verbindungen, sondern man einen Tipp bekommen hat, der hat da einiges liegen und dass die extra deswegen rein sind und das kein Zufallsfund war, wie es die Polizei nach außen hin darstellt.
Das wird uns noch weiter verfolgen. Was es für Konsequenzen gibt, werden wir auch sehen.
Naja, man muss ja sehen, offensichtlich, wenn man die Materialien richtig sieht, also ich habe jetzt nur als zweite Quelle natürlich die Dinge, hat er auch einiges gehabt, was nach seinem Amtsaustritt produziert worden ist. Das heißt, dass auch aus zu einer Behörde laufend brisante, für Thüringer Verhältnisse brisante Akten an Dritte nach draußen gegeben werden. Das ist natürlich auch kein Zustand, den man einfach tolerieren kann.
Da gibt es irgendwo ein Leck, das wird sicher noch die Zukunft zeigen, wer das war und wo da die Verbindungen noch laufen. Denn die scheinen ja noch gut zu funktionieren, die alten Kontakte.
Ja, nur, sag ich mal, gibt es Loyalitäten, Verpflichtungen möglicherweise. Und wir haben das ja auch damals in den 90er Jahren, auch zur Zeit von Herrn Köckert erlebt, dass man in so einem Ministerium untereinander sich nicht grün ist und sich gegenseitig beschießt. Das ist für so ein kleines Land natürlich verheerend, weil wir haben nicht so viele Potenziale, um untereinander noch Streit zu haben. Also an dieser Stelle zeigt sich auch, dass das doch ein sehr merkwürdiges Gebaren ist. Und mich bewegt ja dabei noch die Frage, ich habe das schon immer gesagt, ich sehe es mit Argwohn immer, wenn jemand, der vorher Fahrer war, in die Politik geht, weil ich an den Fahrer ganz andere Maßstäbe ansetze als an einen Töpfer oder Bäcker. Ich will jetzt niemanden diskriminieren, aber ich finde, Fahrer ist ein sehr besonderer Berufswunsch. Und wenn man das dann macht, dann kann man nicht einfach in die Politik wechseln, weil ich glaube, die Politik oftmals hart am Rande dessen tatsächlich auftritt und arbeitet, was man noch moralisch vertreten kann. Das sollte einem Fahrer nicht passieren. Und hier sehen wir genau das Gegenteil eben.
Der Osten und der Westen. Jetzt gibt es einen Streit, vermeintlichen Streit zwischen den ostdeutschen und den westdeutschen Kommunen. Aber die Risse und die Trennlinien sind ja eigentlich woanders zu ziehen. Sie haben das verfolgt, dass westdeutsche Bürgermeister sagen, wir wollen jetzt auch Geld haben, wir wollen auch was von dem Soli abhaben.
Naja, wir müssen erstmal aufpassen. Es sind zwei Begriffe, die auseinandergehalten werden. Der Soli, das ist der Solidarzuschlag, den wir alle zahlen, im Osten wie im Westen. Das ist der Soli. Es wird immer sehr schnell verwechselt. Und dann gibt es den Solidarpakt, das heißt Mittel, die vom Bund, Ländern und Kommunen bereitgestellt werden für die neuen Bundesländer, damit sie bis 2019 vielleicht ordentlich auf ihrem Bein stehen können, was ich nicht unbedingt sehe, aber was die Tendenz ist. Und dann gibt es natürlich Begehrlichkeiten im Augenblick. Ich finde, die Diskussion ist etwas schräg. Ich habe jetzt selbst an einem Forum im WDR teilgenommen, bin zugeschaltet gewesen hier aus dem Funkhaus. Und 2 Stunden lang hat man mit Zuhörern und sich unterhalten. Also das sind so ganz krude und graue Vorstellungen, die haben, zum Teil aber auch im Osten vom Westen, der Westen vom Osten. Natürlich ist es nicht sinnvoll, wenn Duisburg oder Oberhausen als verschuldetste Stadt Deutschlands Kredite aufnimmt, um an den Osten etwas zu zahlen. Da muss man einfach überlegen, wie man das besser macht. Die sind aber auch nicht sonderlich gut ausgestattet dort. Das heißt, es gibt viel Reformbedarf auf vielen Ebenen. Und dann ist natürlich nicht schön, wenn man Oberhausen, was ja eine Montanstadt ist, mit allen Strukturproblemen, die man sich so vorstellen kann, dann mit Jena oder Weimar vergleicht, mit 2 Orten in Thüringen, die sicherlich herausstechen aufgrund vieler Besonderheiten. Da geht kein Mensch nach Gera und schaut sich Gera an. Und
dann, doch, Moment.
Ich habe dann den Vorschlag gemacht. Ich habe den Vorschlag, packt doch die ganzen Bürgermeister und fahrt mit ihnen mal mit dem Bus nach Gera. Wenn die dann wieder heimkommen nach Oberhausen, Duisburg, sind die froh, dass sie zu Hause sind.
Ja, die könnte ich mal führen. Ich war also am Freitag in Gera und da war in bestimmten Regionen, hätte man einen Endzeitfilm drehen können, was da alles leer stand. Also das wäre ein guter Ort, um mal über die Begehrlichkeiten zu reden.
Das ist richtig. Ich meine, die Argumente sind auch, die werden nicht überprüft. Das wird einfach in den Raum gestellt und dann behaupten alle, das sei so. Also die behaupten, es müssen nach Bedürftigkeit gehen. Wenn man es nach Bedürftigkeit macht und sich anschaut, was im Osten ist, kriegt der Osten nach wie vor noch mehr Geld. Das heißt also, natürlich haben die Probleme und darauf muss man eingehen. Man kann sie nicht ignorieren und diese Montanstädte im Ruhrgebiet, es gibt ja auch ganz reiche Städte in der Gegend. Also wenn Sie jetzt Bielefeld oder so nehmen, Nordrhein-Westfalen ist ja keine Armedei. Das ist ja eigentlich eine reiche Region, aber es gibt eben halt dort auch ziemliche Kontraste. Oder gibt es aber auch keine Bereitschaft von Duisburg zum Beispiel eben halt Dortmund zu helfen, sondern Duisburg sagt, wir haben schöne Finanzen, uns interessiert das nicht, was ihr da macht. Das heißt, diese Zuspitzung ist natürlich Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen, da versucht die SPD ein Thema zu setzen, aber eben halt auf Kosten des Ostens, das finde ich von der SPD an dieser Stelle nicht gut.
Da wird sich wahrscheinlich die Grenzen, die werden sich anders ziehen zwischen den wirtschaftlichen Regionen, da wo alles hinzieht und wo alle hingehen und die ländlichen Regionen und die Orte, wo es eben verödet.
Das ist verständlich. Ich meine, die Verödung findet hier viel schneller statt. Selbst Regionen, wo man sagt, ja, Leipzig sieht toll aus, sagen sie im Westen. Ja, in der Innenstadt, aber drumherum schauen Sie sich mal an, was da noch für Regionen sind. Und es ist, ich glaube, ein großer Prozentsatz, wenn nicht ein Viertel der Bevölkerung nach der Wende weggegangen. Das heißt also, die Behauptung, das sei alles doll und seien die blühenden Landschaften, da wundere ich mich schon, dass die SPD-Bürgermeister, das sind ja durchweg alles SPD-Bürgermeister gewesen, die sich da gemeldet haben, dass die in das gleiche Horn schlagen wie Helmut Kohl vor 15 Jahren. Sag ich mal, das glaube ich schon, dass das nicht zufällig ist.
Ja, das wird uns weiter verfolgen, das Thema Ost und West. Und natürlich wird uns der Wahlkampf auch weiter verfolgen. Am 22. April ist es soweit und vielleicht wird es irgendwann noch spannend.
Und dann geht es gleich noch weiter.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, Herr Lochthofen.
Ja, Herr Rose, Ihnen auch.
Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss.